Willkommen zu einer weiteren Folge des Mach Neu Podcasts. Mein Name ist Andreas Helm und ich bin Geschäftsleiter des Startups Black Forest Nature GmbH mit den Vilaik Haferdrinks. Zudem bin ich Startup-Mentor bei Hearts & Ventures und daher kenne ich Julian Wiebke, einen ganz besonderen Gast dieser Episode. Julian ist Mitbegründer von Inflabi. Er gehört zu den Forbes 30 Under 30 und er teilt seine faszinierende Reise mit uns. Von der Hochschule Rhein-Main bis zur Gründung von Inflabi. Als Bachelor of Arts in Business Administration hat Julian Erfahrungen als Junior Account Executive bei Meltastic und als Account Executive Dach bei Cognizant gesammelt. Nun ist er an vorderster Front, wo Lifestyle auf Sicherheit trifft. In dieser Folge erfahrt ihr mehr über die Vision von Inflabi, die eine Welt schafft, in der Lebensstil und Sicherheit miteinander verschmelzen. Die bahnbrechende Technologie des Startups, die auf der Integration von Luftkissen basiert, verändert die Sicherheitsausrüstungsbranche. Julian wird uns Einblicke in die Innovationen für Helme, Protektoren und andere Sicherheitsprodukte geben. Sie bieten maximalen Schutz, ohne den Stil zu vernachlässigen. Die Reise von Inflabi begann im Jahr 2021. Nur 2 Jahre später, im Jahr 2023, haben sie erfolgreich eine Indiegogo-Kampagne gestartet, um den europäischen Markt zu erobern. Taucht mit uns ein in diese spannende Geschichte von Innovation, Unternehmertum und dem Streben nach einer sichereren und stilvolleren Welt in der urbanen nachhaltigen Mobilität. Und damit, ohne weitere Umschweife, herzlich willkommen, Julian Wiebke.
Hallo Andreas, danke für die Einladung.
Freut mich sehr. Julian, welche persönlichen Erfahrungen oder Momente haben denn dich dazu inspiriert, dich für positive Entwicklung und Innovationen bei Sicherheitsprodukten einzusetzen?
Es hat tatsächlich relativ früh eigentlich schon gestartet. Also ich habe in meiner Kindheit schon sehr viel gebastelt, entwickelt. So, mein Vater war sehr innovationsgetrieben und hat immer einfach sehr viel ausprobiert und hat mich da einfach sehr viel mitgenommen. Und das hat einfach schon ein bisschen diese Wissgierigkeit, sag ich mal, in mir geweckt. Und dann habe ich aber eigentlich relativ schnell angefangen, in die Softwarewelt reinzugehen, weil auch, sag ich mal, die Familie dort angefangen hatte.
Oder Software, also IT quasi.
Ja.
Ja.
Hab dann aber eigentlich schon relativ schnell gemerkt, ja, da kann man nicht so richtig Impact haben. Also das ist sehr getrieben, einfach nur verschiedene Sachen, Strukturen gleich zu fahren und einfach Strukturen aufzubauen auch. Und dann war ich sozusagen währenddessen mal 2 Wochen in Indien und habe dort ein Vipassana-Camp gemacht. Das ist so ein Meditationscamp, wo man wirklich einfach mal 2 Wochen lang nur meditiert und sich auf sich konzentriert. Mhm. Und da habe ich mich sehr stark mit mir selber beschäftigt und auch so ein bisschen geguckt, okay, was will ich eigentlich? Und habe da eigentlich ganz klar gemerkt, okay, dieses Thema, Sicherheit, beziehungsweise so im Allgemeinen auch, wie kann ich anderen Leuten helfen? Was kann ich für einen Impact hinterlassen? War sehr getrieben in mir. Und ich habe dann Jonas und Max irgendwann kennengelernt, die eben auch die Idee hatten, sich so ein bisschen damit zu beschäftigen, hatten dann ganz klar die Idee gehabt, okay, vom Mountainbiken oder beim Sport auch immer, wo man immer einen Fahrradhelm trägt, hat man sich dann eben gefragt, okay, im urbanen Bereich ist das nicht mehr so. Und warum? Und mit dem haben sie mich direkt gepackt, weil ich halt eben auch so jemand war, beim Rennradfahren, Mountainbiken, immer einen Helm getragen. Sobald ich urban unterwegs war, war dann immer so die Frage, boah, wohin? Sehr gut, da konnte ich irgendwie nicht mehr Nein sagen und bin dann eben von der Softwarewelt raus in die Hardwarewelt rein mit den Jungs, weil es einfach mit meinem inneren Ich super gut aligned war. Und so kam diese ganze Geschichte zusammen von, sag ich mal, Innovation, wieso interessiert mich sowas eigentlich auch, warum ich auch in diese Richtung gehe. Und dann am Ende des Tages der Wechsel auch, warum von Software in die Hardwarewelt rein. Genau.
Also quasi von so einer Art, wie kann ich Leuten helfen in irgendeiner Form dann zu diesem Thema, okay, lass den Leuten helfen, sich im Stadtverkehr auch besser zu schützen. Und das ganz konkret natürlich jetzt hat es dann ja gemünzt in das Thema Inflabi. Das finde ich total spannend. Also ein Startup, das sich über den Schutz Gedanken gemacht hat, der sich aufblasen lässt. Erzähl doch mal dazu jetzt ganz konkret, wo das dann sozusagen sich niedergeschlagen hat.
Genau, es hat alles angefangen eigentlich so mit diesem aufblasbaren Fahrradhelm, wo wir uns sehr viel beschäftigt haben. Okay, wie kann man eben die größten Probleme eines Fahrradhelms im urbanen Bereich lösen? Und es waren eben so die Themen wie Sperrigkeit, Uncoolness, Unbequemheit. Das waren so die drei größten Probleme. Und wo wir dann immer mehr mit Leuten gesprochen haben über diese Idee und dieses Thema, haben wir dann irgendwann gestellt, da kam der eine um die Ecke und gesagt, hey, das ist ja im Fahrrad, das ist ein super großes Problem. Ja, aber habt ihr schon mal über Wassersport nachgedacht? Das ist ja auch voll dieses große Problem. Oder in vielen anderen Sportarten oder in anderen Bereichen, im allgemeinen Sicherheitsbereich, haben wir einfach gemerkt, okay, das ist ein Anwendungsfall, der eigentlich viel größer ist, als nur auf den Fahrradhelm beschränkt. Und da hat das ganze Thema dann so sehr, sehr stark angefangen, dass wir es realisiert haben, okay, wir können viel mehr eigentlich als nur einen Fahrradhelm, sag ich mal, gestalten. Und wir fangen aber damit an, weil es einfach, das sag ich mal, vom Nutzergedanken her so einfach ist. Also es ist eigentlich so ein No-Brainer, wo man sich so überlegt, also so viele Leute haben schon gesagt, so, wieso kam da noch nie jemand anders drauf?
Ja, kommt mir jetzt gerade auch die Frage.
Es ist eigentlich so ein sehr easygoing Gedanke, so, wieso kann das nicht jeder machen, einfach zu sagen, komm, ich nehme den Helm, mache ihn einfach schön klein und dass ich ihn in meine Jackentasche packen kann und die Puppe kann ich auch in meine andere Jackentasche packen und ich habe alles dabei und bin jederzeit bereit, egal was ich mache, egal wo ich hingehe. Genau. Das war so die Early Steps von den Flabi, sag ich mal, wie wir gestartet sind, mit der eigentlichen Idee und wo wir jetzt eigentlich heute stehen, wo wir wirklich so die Vision haben, zu sagen, hey, lass uns wirklich Lifestyle mit Sicherheit verbinden, weil einfach das auch im urbanen Bereich, also wenn ich jetzt in der Stadt unterwegs bin, dann ist es ja auch für viele Leute nicht nur ein Transportmedium, sondern vielleicht ja auch ein gewisses Thema von, hey, ich habe einen Lifestyle, den möchte ich auch beim Fahrradfahren ausleben. Ja. Und deswegen kommt auch immer mehr dieser Design-Aspekt da rein. Und das merkt man auch, wenn man sich andere Firmen anschaut, die in diesem Bereich unterwegs sind, was Helm angeht, das immer mehr versuchen, diesen Lebensstil der Menschen in den Helm mit reinzuentwickeln zu lassen, dass jeder sich einfach so ausstrahlen lassen kann, wie er möchte. Und das können wir halt wirklich schaffen, weil wir halt auch sagen können, hey, man muss diesen Helm nicht dauerhaft mit sich rumtragen, sondern der Helm kann sich an den Lebensstil des Menschen anpassen, weil ich eben flexibel bin, aufgrund dessen, dass ich ihn klein machen kann. Und ich mich nicht irgendwie verrückt machen muss, was mache ich jetzt mit dem Helm, wenn ich mal mit der Bahn unterwegs bin und dann, sag ich mal, einen E-Scooter irgendwo anders und mir schnappe oder ein Fahrrad ausleihe, sondern ich halt wirklich einfach sagen kann, ach gut, ich fahre mit dem Fahrrad zum Bahnhof, packe ihn in den Rucksack rein, jetzt war es ein Szenario und steige in München rein, in Berlin wieder raus und dann schnappe ich mir da einen E-Scooter oder ein Leihfahrrad und steige wieder drauf. So, und da gibt es viele Leute, die einfach ganz klar sagen so, ah, nee, es gibt tatsächlich Leute, die sagen, nee, ich steige dann nicht auf so ein Fahrrad oder Gerät drauf im Allgemeinen, weil ich kein Helm dabei habe. Was man natürlich nicht verübeln darf bei den Städten, die Verkehrssituation angeht.
Also ist halt ja quasi dann so die Idee, dass man den Helm mitnimmt, wie eine Regenjacke, wie so eine Regenponcho, den man quasi überall reinstecken kann. Und zur Not dann, oder wenn es dann halt sein muss, dann man braucht diese Sicherheit auch, dieses Gefühl, dann kann man ihn einfach aufblasen. Also total niederschwellig eigentlich und aufsetzen, fertig aus.
Genau. Also wie du sagst, das ist so ein Szenario, dass man halt was sagt, man hat so ein Backup, aber auf der anderen Seite halt auch, man muss ja nicht die Luft rauslassen, sondern du kannst ihn ja auch ganz klar so verwenden wie einen normalen Fahrradhelm. Das heißt, du kannst ihn am Ende des Tages so nutzen, wie du es für richtig hältst. Wenn du sagst, 2 Tage lang muss den Helm nicht, sag ich mal, die Luft rauslassen. So, warum? Ne? Und dann 2 Tage später sagst du, okay, jetzt passt es einfach gerade, jetzt brauche ich ihn gerade überhaupt nicht, dann machst du ihn klein. Genau am Ende des Tages sieht es aus wie so ein Regenponcho, den du in deinen Rucksack oder in deine Jacke passt. Und wenn du ihn brauchst, dann holst du ihn raus, wenn es regnet. Und wenn nicht, dann nicht.
Und ihr seid 2000, also ihr seid ja noch gar nicht lang jetzt sozusagen zu Gange. Ihr seid ja 2021 gestartet. War jetzt auch im Startup-Programm mit Hearts and Ventures mit dabei und jetzt ist 2023, habe ich gesehen, habt jetzt schon das Funding gestartet, auch für den europäischen Markteintritt, ne? Also das ist ja quasi gleich Full Scope.
Genau. Also im 2021 gestartet haben dann eben verschiedene Stipendien gehabt, dass wir wirklich die Entwicklung auch, weil es war ja am Anfang wirklich auch viel Forschung, weil es ja komplett neu am Ende des Tages ist. Da konnten wir sehr viel gut forschen, hatten da das Hessen Ideenstipendium, Exist-Stipendium, haben dann noch weitere Förderungen aus dem Land Hessen bekommen, die uns da eben nochmal weitergebracht haben. Und dann haben wir natürlich jetzt diesen nächsten Step gegangen, wo wir gesagt haben, okay, jetzt fangen wir einfach mal an, eine Crowdfunding-Kampagne zu machen, die ersten Helme vorzuverkaufen, um auch einfach mal so ein bisschen Traction reinzubekommen. So, um Feedback von den Leuten zu bekommen und haben jetzt wirklich eine gute Summe an Early Adaptern, die uns auch dabei hilft, einfach bei der Produktentwicklung Entscheidungen zu treffen. Und das war uns sehr wichtig, dass wir halt das Produkt an den Nutzer dran entwickeln, um die User Experience extrem hoch zu halten. Das haben wir vorher schon gemacht, indem wir Nutzertests gemacht haben. Das heißt, wir haben Helme rausgegeben für 2 bis 4 Wochen, haben dann eben Fragebögen gehabt, wo wir eben von denen dann gelernt haben, wie verwenden die den Helm. Und das haben wir, sag ich mal, jetzt machen wir das weiter, eben über, sag ich mal, diese Early Adapter, die dann auch mit einer Plattform zusammen mit uns interagieren können.
Also ganz nah am User USP sozusagen. Wo sind denn, wie seid ihr denn, also vielleicht nochmal einen Schritt zurück, so diese Idee war da mit diesem aufblasbaren Thematik, mit dieser aufblasbaren Thematik, und war da bei euch dann auch diese Frage so, okay, gibt es das nicht schon? Ist da nicht schon jemand anderes drauf gekommen? Wie seid ihr dann vorgegangen?
Also wir haben tatsächlich anfangs sehr, 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 sehr viel geschaut. Ne? Was gibt es da irgendwie im Markt? Gibt es irgendwie was in die Richtung? Und was wir festgestellt hatten, es gab tatsächlich zu dem Zeitpunkt einen aus Frankreich, die, sag ich mal, in den Startlöchern auch war. Und sonst haben wir aber nichts in dem Bereich gefunden. Es gibt die faltbaren Helme. Das heißt, es gibt Helme, die kann man irgendwie auf verschiedene Mechanismen kann man eben zusammenklappen. Aber das ist immer so ein, ist kein richtiger, also es ist keine Alternative. So. Weil du halt immer noch einen großen Block mit dir rumtragen musst. Das ist, du hast irgendwie, sag ich mal, 50% kleineren Helm. Das ist jetzt nicht so viel. Also du brauchst schon noch einen ganzen Rucksack dafür, um das mit dir rumzutragen. Also es ist schon nicht so, okay, ich packe das mal eben in eine Jackentasche rein. Sondern man muss schon noch irgendwie tragen, so. Und das war sozusagen nie eine richtige Alternative dazu, sondern wenn, dann muss es einfach wirklich klein sein und wirklich kompakt. Und das, sag ich mal, hat sich auch so ein bisschen herausgestellt mit den ganzen Nutzertests, die wir gemacht haben, mit den ganzen Gesprächen, die wir geführt haben, dass eben schon ein sehr großer Need dafür da ist. Und das war dann sozusagen auch der Anreiz, wo wir gesagt haben, okay, der Markt wird so riesig sein, dass Competition ist immer gut, wie man so schön sagt, ne? Weil es zeigt, dass ein Markt dafür da ist, dass man nicht alleine in dem Markt ist, und es treibt einen an, besser zu sein und niemals stillzustehen. Das kann man viele Leute, glaube ich, kann man viele Quotes rausziehen von Leuten, die erfolgreiche Firmen aufgebaut haben, die genau solche Sachen sagen. Und deswegen war das für uns eigentlich immer so ein Indiz, okay, wir denken in die richtige Richtung.
Von den Ideen her, also quasi, ihr wolltet für Fahrradhelme, also es lässt sich aufpusten, Es ist sicher. Also habt ihr das getestet, dass es sicher ist? Ja.
Genau. Also das Thema Sicherheit angeht, ist immer so, jetzt werde ich was sagen, was viele Leute erstmal fragen, okay, wieso? Und zwar ist es unser Ziel, nicht nur eben diese Zertifizierung zu bekommen, damit wir uns ein Fahrradhelm nennen dürfen, sondern wir wollen eben auch sicherer sein. Viele werden jetzt sagen, was ist denn eine Definition von sicherbar? Also gegenüber was sicherer? Das ist immer so eine Frage. Und wir wollen da eben, wenn man sich die Zertifizierung anschaut, dann wird das jetzt ein bisschen technisch, aber da wird man eben in G-Kräften gemessen, wie viel G-Kräfte oder Beschleunigungs, sag ich mal, G, die der Kopf oder auf den Kopf einwirken oder auf den Körper einwirken bei Zertifizierung. Mhm. Und da gibt es eben ein Limit, und wo wir eben gesagt haben, okay, wir wollen eben, sag ich mal, bis zu 4-mal besser sein, als diese Norm vorhersagt. Und die eine Benchmark, die wir haben, und dann gibt es eben, sag ich mal, noch eine andere Benchmark, die ist eben zu vergleichbaren anderen Helmen, also zu den Alternativen, die momentan auf dem Markt sind. Und hier wollen wir eben auch gucken, dass wir gegenüber den Besten oder gegen mindestens im Durchschnitt 2 bis 3x haben. Das ist einfach ganz klar. Und wirklich
2 bis 3, wow.
Genau, also ne, das wird schon wirklich ein...
Noch sicherer quasi, ja.
Genau.
Ja.
Deswegen ist es immer so schwer, erstmal, was bedeutet sicherer in dem Sinne, und dann ja, sozusagen mal so ein bisschen die Definition dafür herzuziehen. Aber ne, wie kommt das Ganze eigentlich auch zustande? Am Ende des Tages ist es ein anderer Mechanismus, wie die Stoßkraft aufgenommen wird. Und das ist sehr entscheidend dafür, also eine andere Physik am Ende des Tages, wie Stoßkraft aufgenommen wird, also die Energie aufgenommen wird bei einem Stoß. Und das ist verantwortlich, warum wir eigentlich so viel sicherer sein können.
Weil Luft ist halt quasi in die Luft, die kann sich ja besser wahrscheinlich auch, ich bin jetzt kein Physiker, aber von dem gasförmigen Zustand her wahrscheinlich sogar besser in der Pufferwirkung, oder?
Egal, was es ist. Also, wie du sagst, es kann sich einfach im Helm verteilen, diese Luft. Und dadurch am Ende des Tages kann die Energie besser aufgenommen werden, nämlich durch den ganzen Helm. So, und währenddessen bei EPS-Schaum, also normale Helme bestehen aus EPS-Schaum. Was passiert ist ja, wenn der fällt, dann entstehen sogenannte, ich nenne es jetzt einfach mal Cracks, also die brechen diese EPS-Schäume und dadurch wird diese Stoßkraft eben aufgenommen. Und das ist ja auch ein Punkt, den viele Leute einfach nicht wissen, wenn der Helm jetzt hinfällt und das ist vielleicht auch nur aus einem Meter, dann können ganz kleine Cracks entstehen, also Micro-Cracks. Und diese Micro-Cracks, die können am Ende des Tages dafür auch verantwortlich sein, dass der Helm nicht mehr die gleiche Sicherheit hat wie vorher. Und das ist ein Faktor, vielen Leuten ist das überhaupt nicht bewusst.
Man verdrängt. Ich weiß aus eigener Erfahrung.
Man verdrängt. Man hat den Helm 5 Jahre und denkt sich, ach, was soll denn da schon mit passiert sein? Währenddessen ist er schon 50 Mal runtergefallen. Aber das ist, also man kann es ja niemandem verwehren. Man sieht es ja auch von außen nicht, weil es ja oft auch dann an dieser Plastikschale an der Außenwand ist. Das heißt, man kann jetzt nicht die Plastikschale abnehmen und sagen, ich gucke mal da drunter, ob ich irgendwelche Risse sehe, sondern ja gut, ich muss dem halt jetzt einfach vertrauen weiter oder ich muss halt sagen, okay, ich tausche ihn aus. Da ist oft auch wirklich so ein Thema, was noch nicht vorhanden, also das Wissen, was nicht vorhanden ist. Und bei uns ist es eben so, dass diese Microcracks gar nicht erst entstehen können. Und dadurch, dass sie nicht entstehen können, sag ich mal, kann man diesen Helm auch immer wieder verwenden, so lange bis, sag ich mal, der Helm nicht mehr dicht ist. Kann man eben ganz klar sagen, ne, der Helm, wenn er nach so einem Impact die Luft weiter enthalten kann, kann man ihn weiterverwenden. Und wenn nicht, dann sollte man sagen, okay, jetzt ist auch wirklich der Zeitpunkt, dass man den Helm wechseln sollte. Und wir sagen immer, wir wollen so ein bisschen die Sicherheit transparent machen. Weil mit dem EPS-Schaumhelm ist es einfach eine gewisse Intransparenz vorhanden.
Blackbox, ja.
Genau. Ich weiß nicht, woran ich bin. Und das können wir damit auch aus dem Weg schaffen.
Und also dieses Dicht, das ist ja auch ein Stichwort, das Material, das muss ja schon speziell sein, oder? Also quasi jetzt, wenn ich jetzt nur so eine, also der finde ich platzen, ne? Also quasi, wenn ich jetzt so eine Schaum oder so eine Blasenfolie da, weiß nicht, wie der Fachausdruck heißt, so eine Blisterfolie für ein Lieferpaket, ja, da wenn ich da drauf drehe, dann platzt ja das, ne? Also quasi der Helm, das werde ich ja alles testen und so, aber es muss ja auch spezielles Material sein. Wahrscheinlich war das auch jetzt erst, also das gibt es vielleicht auch noch nicht so lange, so eine Art von Material, dass man das jetzt erst machen kann. Oder?
Also wir werden ja schon Materialien nehmen, ne? Wie das heißt, die sind spezielle Materialien, die eben auch solchen widerstandsfähig sind, dass wenn man da irgendwelche Impacts hat, also ich meine, bei Fahrradfahren gibt es ja verschiedene Szenarien, wie eben ein Unfall passieren kann. Oder bilden wir so ein paar, sag ich mal, Szenarien ab. Oder auch schlimme Szenarien, dass man einfach ganz klar sagen kann, okay, auch in diesen Szenarien kann man den Helm, sag ich mal, in der Selbstverständlichkeit nutzen und ist sicher. Und deswegen ist das Material schon sehr, sag ich mal, wissfestes Material und alles drum und dran. Und diese Luftpolster an sich ist schwer zu vergleichen zur Knisterfolie oder sowas, wenn da ist ja gar kein Luftdruck drin. Ja. Und in dem Helm sind ja dann mindestens schon knapp 2 Bar ungefähr drin. Das heißt, man hat auch ne, ein gewisses...
Das ist Fahrradschlauch so aufgepumpt, so unter Druck, ja.
Ja, genau. Dadurch kommt dann auch so die Sicherheit zustande.
Und das heißt aber vom Potenzial her, das heißt, das kannst du ja im Prinzip für Skihelme, für, weiß nicht, Motorradhelme, weiß ich nicht, Wassersport-Tagschuh, Fahrrad, also quasi überall, wo man einen Helm braucht, sind also schon ein ganz guter Use Case, sag ich mal.
Also ne, nicht nur, wo man Helm braucht, klar, jeder dieser Helme hat unterschiedliche Normen, sondern auch, wenn man noch weiter denkt, Protektoren oder sowas. Also
Airbags.
Airbags ist nochmal speziell dann, aber...
Body, also quasi das Schulterpolster, genau. Rücken, Skifahrer, es wiegt ja nichts.
Genau, genauso ist es. Deswegen ist es am Ende des Tages auch angenehmer, irgendwie zu tragen.
Und wann startet es dann in den Markt, das Produkt? Also man kann es jetzt, glaube ich, habe ich gesehen, vorbestellen momentan?
Genau, jetzt momentan kann man es vorbestellen. Und planmäßig wollen wir jetzt die erste Auslieferung dann so Mitte des Jahres machen. Und dann sozusagen von da an kann man natürlich auch direkt kaufen. Dann geht es dann auch irgendwann Richtung Massenproduktion. dass es da wirklich richtig in Masse gehen kann. Dass wir dann auch mal Ende des Jahres vielleicht in den ersten Händlern drin sind, dass man das in den Händlern mal testen kann, Gefühl dafür bekommen kann, klar. Und dann wird das jetzt ein bisschen ausgewählte Händler sein, mit denen wir da zusammenarbeiten werden. Aber das wird man dann auch alles auf der Webseite ganz klar sehen können, wo wir die drin sind.
Kann man es selber aufpushen oder braucht man eine ganz praktisches, ganz praktische Frage, kann man das selbst, kriegt man die 2 Bar drauf wieder? Also gibt es ein Rückschlagventil oder muss man es auf jeden Fall mit einer Pumpe machen, oder?
Also man muss auf jeden Fall mit Pumpe machen. Jetzt am Anfang, also ne, wir haben auch so diese Frage ganz oft bekommen, oh Pumpe, okay. Aber wenn man jetzt, also wir haben beim Nutzertest herausgefunden, 2/3 der Leute haben das Ganze mit neutral oder positiv beantwortet, dass die Pumpe überhaupt kein Problem ist. Eine Handpumpe, eine kleine Handpumpe.
Ah ja.
Und jetzt seit 2023, also letztem Jahr, ist auf der Eurobike auch eine geniale, so ein Mini-Kompressor vorgestellt worden.
Mhm.
Und
das Kartusche auch, oder?
Nicht mal mit Kartusche, sondern wirklich Kompressor. So Kreditkarten, genau, Batterie.
Okay.
Und das ist natürlich genial, wenn man dann Richtung Markt geht, dann kann man eben verschiedene Sachen aussuchen, je nachdem, was man für ein Mensch ist. Möchte ich 2-3 Mal pumpen oder möchte ich lieber sagen, okay, hey, ich hätte es gerne elektronisch.
Ich bin total beeindruckt und fasziniert, was ihr da auf die Beine stellt oder schon gestellt habt. Was möchtest du denn deinen Zuhörern mitgeben, so in Bezug auf neues Wagen, Innovationen Wagen, die Leute dazu ermutigen, sich ebenfalls für neue Entwicklungen einzusetzen?
Also besonders möchte ich immer ermutigen, in die Hardware-Richtung zu gehen, weil es einfach was Besonderes ist. Man hat was in den Händen, man kann was ausprobieren, man kann auch entwickeln und klar, es ist, also Software ist natürlich momentan voll im Trend und jeder möchte irgendwie in Software rein. Es lässt sich natürlich schneller skalieren, alles drum und dran. Was ich aber festgestellt habe, ist in meiner Zeit jetzt mit Inflabi, viele Softwarefirmen bauen am Ende des Tages auf Hardware auf. Und nicht alle, deswegen viele, aber Hardware definiert auch in gewisser Maßen die Software von morgen. Also viele Hardware-Startups, die jetzt herauskommen werden, sag ich mal, auf denen wird dann irgendwie wieder Software aufgebaut. Das sieht man jetzt auch mit ganz vielen Helmen, wo dann irgendwie ne, die Helme digitalisiert werden und sonst was. Aber ne, die Helme waren vorher auch nicht, also waren vorher auch nicht digitalisiert, aber erstmal muss man eine Basis schaffen. Und das ist, glaube ich, wirklich was Großes, was man damit aufbauen kann. Wenn man jetzt die großen Firmen sich anschaut, irgendwie mal ein S&P 500 reinschaut oder auch ein DAX oder so, wir müssen schon feststellen, es sind schon noch sehr viele Hardware-Consumer-Products oder sowas in die Richtung, sind schon noch viele in diesen großen Firmen dabei, Microsoft, Apple oder sowas, natürlich oft beides, sowohl Hardware als auch Software. Wenn man natürlich dann irgendwann diesen, ja, den Sweet Spot erreicht, wie es viele, sag ich mal, nennen würden, aus eigener Hand alles zu haben, aber ich glaube, am Ende des Tages ist es irgendwie so, einfach machen, einfach und ganz wichtig, irgendwie dranbleiben. Also man darf da nicht aufgeben. So in der Hardware hat man viele Rückschläge. Man muss oft überlegen, okay, in welche Richtung geht man jetzt? Entwickelt man die oder entwickelt man in die Richtung? Das kann schon manchmal zeitintensiv sein, gewisse Dinge. Und da muss man teilweise vielleicht auch 2-mal laufen. Aber am Ende des Tages hat man nichts für die Katz gemacht, weil wenn ich das die eine Richtung entwickelt habe, eine Hardware, dann habe ich das am Ende des Tages immer noch da rumfliegen und kann mir das anschauen für dann, wenn ich eben irgendwann vielleicht mal wieder zurückgreifen möchte. Und klar, das ist in der Software sehr ähnlich, aber es ist natürlich anders. Also was man einfach gemerkt hat, ist, die Leute feiern es, dass man auch mal was in der Hand haben kann. Wenn man neben Startups steht, die Software entwickeln und dann alle kommen sie erstmal zu dir, cool, endlich mal wieder was in der Hand. Und
ja,
das reizt einen dann natürlich schon irgendwo, da auch besser zu werden und mehr zu machen und da, sag ich mal, wirklich sich zu entwickeln drin. Ne? Deswegen kann ich immer nur allen eigentlich sagen, hey, probiert euch einfach mal eine Hardware aus und guckt einfach mal, was sag ich mal, heraus entstehen kann.
Ja, das Haptische, das Konkrete, das ist oft auch so zurück, manchmal so in den Hintergrund, ne? Wenn man sich nur noch in Algorithmen und KI bewegt und doomscrollt auf dem Handy, dann mal wieder was Haptisches zu schaffen. Also ging mir genauso mit dem Bereich Lebensmittel und Haferdrinks, ja, wirklich so okay, wo kommt der Hafer her, wer kann das anbauen, so richtig so back to the roots im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Und du hast ja auch Rückschläge erwähnt, so, wie gehst du dann damit um, also quasi, weil das ist ja auch so, aus Fehlern lernt man, du bist ja immer reich an Erfahrung, ja, wie ist das für dich so, sozusagen, dann munter putzen, weitermachen, hast du da eine Maxime, oder?
Also ich versuche mal, fail fast bei uns zu integrieren, bei vielen Sachen, also wie du gerade sagst, desto schneller ich Fehler mache, desto schneller kann ich daraus lernen. Wichtig ist nur dabei, sozusagen die Fehler nicht nochmal zu machen. Deswegen sage ich schon ganz klar, dass wir bei uns in so eine Fehlerkultur irgendwo leben, weil man darüber einfach sehr schnell lernen kann. Aber wie sind wir mit Rückschlägen umgegangen oder ich auch persönlich? Bis jetzt relativ gut. Also dadurch, dass ich ein gutes Umfeld habe, was ein sehr positives Mindset hat, mit dem man sich darüber austauschen kann und dann eben die Rückschläge immer wieder in Chancen umwandelt. So, also jeder Rückschlag ist auch gleichzeitig eine Chance. Man muss nur die Chance drin finden. Und das ist manchmal schwer. Es dauert dann manchmal vielleicht ein, zwei Tage. Und da helfen dann aber, sag ich mal, bei mir speziell das Umfeld oder so, wenn ich da mal irgendwie wirklich was Hartes habe, dann spreche ich da mit Leuten drüber und dann guckt mal, wie man es sozusagen umdrehen kann in eine Chance, um es dann wieder davor alles zu machen. Steve Jobs sagt immer so schön, oder hat immer so schön gesagt, you can't connect the dots looking forward, only looking backwards. Also du kannst die Dots nicht nach vorne blicken, verbinden, nur rückwärts. Und das versuche ich dabei immer so ein bisschen im Kopf zu behalten.
Ja, spannend. Sehr schön, dann würde ich langsam schon zu den Abschlussfragen kommen. Zum einen würde mich interessieren, welche Bücher hast du gelesen, welche Filme und oder Serien hast du gesehen oder auch welche Musik hörst du, die dich inspirieren?
Also ich muss sagen, Musik bin ich sehr flexibel, also habe ich nicht so eine spezielle Genre oder sowas, wo ich sage, das muss ich jetzt hören oder sowas, was mich immer so motiviert oder sonst was. Da bin ich sehr, sehr unmusikalisch vielleicht auch.
Je nach Tageszeit wahrscheinlich auch.
Ja, also ich bin ja wirklich teilweise sehr rational und höre da irgendwie Podcast oder sowas. Aber was Biografien angeht oder sowas, also ich habe viel Biografien von eben Steve Jobs oder Elon Musk auch gelesen, von Nike, von Philipp Knight zum Beispiel, fand ich auch sehr spannend. Aber auch Bücher wie, sag ich mal, so die Klassiker, so How to Win Friends and Influence People, waren für mich also sehr inspirierende Bücher. Ja. Von Dingen, die teilweise vielleicht schon bewusst sind, aber eben nochmal gut niedergeschrieben auf eine andere Art und Weise, so wie es halt eigentlich immer ist. Das waren sehr inspirierende Sachen. Aber als Film war für mich immer so ganz klar The Founder von McDonald's, die Gründungsgeschichte.
Mhm.
Yep. Dieses Consistency ist einfach alles. Also die Konsistenz hinter den ganzen Taten ist das Wichtigste. Das hat, glaube ich, sich bewährt mittlerweile bei uns, bei den Flabby auch schon. Mhm. Wo wir jetzt 2,5 Jahre dabei sind, die Hartnäckigkeit da niemals aufzugeben.
Mhm.
Genau.
Super. Und wer sind frühe Mentoren deiner Karriere?
Tatsächlich ein sehr, sehr großer Mentor von mir war mein damaliger Chef bei Mailtastic, der mich eigentlich in diese ganze Arbeitswelt reingebracht hat, aber auch wirklich ein bisschen gezeigt hat, wie geht das Ganze, wie kann man was machen, wie baut man auch ein Unternehmen eigentlich auf. Und da konnte ich mich sehr gut mit ihm austauschen immer. Und da hat er mich echt, war ein sehr großer Mentor für mich und ist auch immer noch teilweise ein sehr großer Mentor für mich. Mhm. Also das war eine sehr besondere Persönlichkeit in meinem Leben. Und jetzt natürlich Gründer, die irgendwo schon mehrere Steps weiter sind wie ich, die sag ich mal, da schon sind, wo ich noch hingehen werde, sind jetzt aktuell starke Mentoren für mich, die mich da sozusagen dabei unterstützen.
Sehr schön. Julian, ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken für deine Zeit. Ich glaube, du bist halt auf dem richtigen Weg, aber guten Riecher auf dem Megatrend urbane, nachhaltige Mobilität und die sicherer zu machen. Und vielen Dank für das Gespräch und weiterhin viel Erfolg.
Vielen Dank, Andreas. Hat mir Spaß gemacht.
Dankeschön. Ciao.
Ciao.
Wenn euch der Podcast gefallen hat, vergesst nicht, den Podcast zu liken und zu abonnieren. Kontaktiert mich gerne auf LinkedIn oder unter andreas.helm@black-forest-nature.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal im Mach Neu Podcast.